Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termi Tinnitus, das pfeift.
termitinnitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Dann als erstes mal danke, dass ich wieder hier sein kann. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dass ich hier was zu essen kriege und pennen kann, das freut mich. Und auch, dass ihr alle gekommen seid. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich so gut als Person vorstellen muss. Vielleicht nur kurz ein paar Worte. Ich weiß gar nicht, wer von euch alle bei meinem letzten Vortrag da war im September. Also ich heiße Thuli. Ich bin jetzt schon länger immer wieder so in anarchistischen Kontexten unterwegs. Bin bei der anarchistischen Medien- und Nachrichtenplattform systempunkte.org im Moment relativ aktiv. Kann ich euch nur empfehlen, nochmal drauf zu schauen. Wir haben ein paar ganz spannende Sachen, finde ich. Und ich studiere Soziologie und Philosophie, was für den Vortrag auch wichtig ist, da ich mich darauf beziehen werde, was aber auch einen Nachteil hat, weil natürlich im akademischen Bereich mit Fremdwörtern und schwierigen Formulierungen gerne ausgegrenzt wird. Das heißt, wenn irgendwelche Verständnisfragen sind, unterbrecht es mich einfach sofort. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ich weiß aber, dass es im Normalfall dann trotzdem nicht passiert. Also macht es einfach. Wirklich kein Problem. Das fände ich eigentlich ganz gut. Für Zwischenfragen, die mehr in die Thematik reingehen, habe ich das so angelegt, dass ich zuerst einen Teil des Vortrags halte. Also eh so wie letztes Mal auch. Und dann eine kleine Pause habe für einfach nur so mal so Zwischenfragen, die gerade eben da sind, weil der Vortrag dauert auch relativ lang. Und dann, nachdem wir die Zwischenfragen geklärt hätten, würde ich dann den zweiten Teil vom Vortrag machen. Okay, ich glaube, das war mal so das, was so organisatorisch wichtig ist. Bevor ich jetzt aber noch zu meinem eigentlichen Vortrag komme, möchte ich einige Worte über das Vorhaben, einen Vortrag zu halten, sagen. Also mein Vortrag steht ganz klar im Kontext meiner Unzufriedenheit mit dem, was mir immer wieder als anarchistische Theorie begegnet. Ich möchte jetzt hier weder das eine noch das andere bestimmte anarchistische Theorieprojekt fertig machen. Also werde ich das jetzt so ein bisschen allgemein formulieren, obwohl das jetzt wieder auch wieder ungerecht ist, weil es natürlich nicht allgemein zutrifft, sondern nur auf bestimmte Dinge, die mir begegnet sind, zutrifft. Also explizit aufnehmen würde ich da zum Beispiel die direkte Aktion, die Graswurzelrevolution. Für die gilt das jetzt nicht, was ich sagen werde. Ich denke da eher so an was in der anarchistischen Blogosphäre, wenn man von sowas reden kann, vonstatten geht. Was? Blogosphäre, also an anarchistischen Blogs oder auf manchen anarchistischen Webseiten. Okay. Um es relativ direkt zu sagen, was mir als anarchistische Theorie so oft begegnet, das hat keine Ambitionen und ist anspruchslos. Und das ist es dann gleich auf zweierlei Weisen. Erstens stellt sich diese anarchistische Theorie keinen Anspruch an sich selbst. Sie versucht also nicht irgendetwas zu durchdringen, irgendetwas zu begreifen und herauszuarbeiten. Sie ist zufrieden damit, hübsches Beiwerk für irgendeine Meinung zu sein und will auch nicht mehr sein. Die zweite Anspruchslosigkeit hängt mit der ersten und eng zusammen. Diese anarchistische Theorie stellt dann nämlich auch keinen Anspruch an jene, die sich mit ihr beschäftigen. Nachdenken im Sinne von Verstehen und Nachvollziehen unter voller Konzentration ist nicht verlangt, geschweige denn von aktivem Selbstdenken. Vielmehr ist die Theorie dann leicht verdauliche Rechtfertigung einer von ihr nur marginal berührten Lebenspraxis. Mit dieser Lebenspraxis sympathisiere ich zwar, aber nicht mit dieser Form von Theorie. Diese Art von anarchistischer Theorie, wenn man es so nennen möchte, ist weniger als Ideologie. Also ist jetzt vielleicht schon klar geworden, ich bin damit einigermaßen unzufrieden, deswegen ich gleich damit einsteige. Und mein Vortrag ist halt so ein bisschen daraus entstanden, aus dieser Unzufriedenheit. Im Umgang mit dieser Unzufriedenheit möchte ich eigentlich an eine alte anarchistische Vorstellung anschließen, wenn vielleicht auch etwas anders, als man es normalerweise macht. Ich möchte Theorie und Praxis vereinen. Dabei begreife ich, und das ist jetzt das Ungewöhnliche vielleicht daran, Theorie als eine eigene Praxis. Theorie ist eine Art, mit dem, was uns entgegentritt, umzugehen. Dabei bildet die Theorie nicht einfach die Realität ab, das wäre zu einfach gedacht. Vielmehr geht es darum, uns etwas anzueignen und für uns unsere Person zu integrieren, um es vielleicht so auszudrücken, um es mit so ein bisschen in der Terminologie von Stirner mit dem Aneignen auszudrücken. Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen vage. Wäre ein eigener Vortrag, das nochmal genau auszuarbeiten. Aber ich glaube, es wird vielleicht auch in diesem Vortrag noch deutlicher. Nach diesen theoretischen, metatheoretischen Vorbemerkungen komme ich jetzt zum eigentlichen Thema mal des Vortrags. Meine Auseinandersetzung mit dem Thema des heutigen Abends, also Staat und Gewalt, dauert jetzt schon länger an. Diese spezielle Ausarbeitung ist als Beitrag für ein Buch entstanden. Dieses Jahr wird im Nomos Verlag, ein Fachverlag für akademische Publikationen in der Reihe Staatsverständnisse, ein Buch zu anarchistischen Staatsverständnissen erscheinen. Und dazu habe ich eben ein Kapitel beigesteuert, wobei ich noch nicht sicher bin, ob es reinkommen wird. Die Herkunft aus diesem akademischen Kontext wird sich auch im Vortrag immer wieder erkenntlich machen. Also ich werde so ein bisschen akademisches Name-Dropping zum Beispiel betreiben. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich vermute, dass nicht alle von euch wissen, wie das bei so einer akademischen Buchveröffentlichung aussieht. Deswegen auch dazu noch ein paar Worte. Im akademischen Kontext ist es nämlich ein Privileg, publizieren zu dürfen. Wer nicht publiziert, hat keine Chancen am universitären Arbeitsmarkt. Das ist also gleich von vornherein draußen. Deswegen bekommen dann die Autorinnen keine Bezahlung, wenn sie so einen Beitrag schreiben für das Buch. Als prekarisierte AkademikerInnen hat man das entweder hinzunehmen oder das liebgewonnene Standesdünkel zu riskieren. Gleichzeitig kaufen die Universitätsbibliotheken aber alle diese Bände. Für die Verlage funktioniert das also ganz praktisch neben dem Buchdrucken auch als Gelddrucken. Nun habe ich einen anderen Anspruch als zu dem Bertelsmann-Konzern, zu dem der Nomos Verlag, in dem das Buch erscheinen wird, gehört, mit meinem Kapital zu versorgen. Ich möchte ein anarchistisches Staatsverständnis aufgreifen, weiterentwickeln und ein bisschen in die Welt verbreiten. Dabei gleich vorweg eine Einschränkung. Ich arbeite mich hier in einem Aspekt des Staates ab. Keineswegs ist es so, dass ich damit den Staat ganz erfasst hätte. Das ist gar nicht möglich, denn Staaten sind komplexe, historische Gebilde von einer beeindruckenden Heterogenität. Vielmehr geht es darum, wie gesagt, einen Aspekt herauszulesen, ihn seine Bedeutung für uns zu begreifen, um auf diese Weise einen ersten Umgang mit etwas zu finden, was unser Leben ganz entscheidend bestimmt. Es geht darum festzustellen, inwiefern jene sehr unterschiedlichen Phänomene, die uns entgegentreten und die wir gewohnt sind, auf die eine oder andere Weise als Staat zu begreifen, auf eine spezifische historische Weise mit Gewalt verbunden sind. Dabei habe ich in Ankündigung, falls ihr die gelesen habt, auch mich von zwei anderen Staatsverständnissen abgegrenzt, nämlich jenem von Thomas Hobbes und jenem von Friedrich Engels. Weil ich das so angekündigt habe, möchte ich auch da noch kurz was dazu sagen. Eigentlich viel zu kurz, auch darüber könnte man einen Abend füllen, aber nur mal zur Abgrenzung dazu. Bei Thomas Hobbes, das ist der auch so mit irgendwie so ein bisschen das moderne bürgerliche Staatsverständnis begründet hat, existiert vor dem Staat ein Naturzustand, den er als Krieg aller gegen alle bezeichnet. Das Leben in diesem Naturzustand beschreibt er mit den Worten nasty, brutish and short. Die einzige Möglichkeit heraus... Short. Kurz. Also kein schöner Zustand. Die einzige Möglichkeit für ihn herauszukommen ist eben, dass man die Gewalt, alle Gewalt, also wirklich alle Gewalt, einer zentralen Stelle, das kann bei ihm ein Parlament oder ein Monarch sein, er denkt eher an einen Monarchen, zu übertragen. Also gilt damit auch als Begründer des aufgeklärten Absolutismus. Was irgendwie auch ein Widerspruch in sich ist, wie mir scheint. Noch kurz vielleicht das Problem zu sagen, was an dieser Vorstellung falsch ist, meines Erachtens, ist, dass sie absolut ahistorisch ist. Der Staat wird nicht als eine besondere Institution innerhalb einer langen geschichtlichen Entwicklung der Menschheit begriffen, sondern als eine universelle Lösung für ein universell menschliches Problem. Und wenn man sich das deutsch ansieht, ist das natürlich einfach nicht der Fall. Das war nicht und das ist auch immer noch nicht. Bei Friedrich Engels, zweite Gegend, die ich mich abgegrenzt habe, hat man schon so eine gewisse Historizität beim Staatsverständnis. Aber die Geschichte des Staates wird nicht als eigene Geschichte ernst genommen. Vielmehr ist die einzige Geschichte, die Engels kennt, die Geschichte der Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse. Weswegen Engels den Staat seiner Zeit auch als ideellen Gesamtkapitalisten beschrieben hat, der also quasi eins zu eins die Interessen des Kapitals umsetzt, was dann später auch immer wieder problematisch wurde für die marxistischen Theoretiker. Auch wenn ich mich jetzt aber gleich am Anfang von diesen beiden Staatsverständnissen abgegrenzt habe, möchte ich doch sagen, dass in diesem Vortrag, den ich hier halte, etwas von beiden drinsteckt. Der Staat ist eng mit Gewalt verbunden, wie Hobbes das geschildert hat. und ökonomischen Entwicklungen sind wichtig für die Entwicklung des Staates. Das haben Marx und Engels ganz richtig erkannt. Aber diese beiden Aspekte reichen einfach nicht aus. Und der Fehler dieser Autoren ist eben, dass sie so getan haben, als ob diese Aspekte ausreichen würden, um den Staat ganz zu fassen. Okay. Nach dieser Abgrenzung zurück zu meiner Kernthese. Dass der Staat, jeder Staat im heutigen Sinne, auf eine spezifische historische Weise mit Gewalt verbunden ist, ist eine Sichtweise, die nicht nur im Anarchismus zu finden ist. Schreibt etwa der Gründervater der einer der Gründerväter der deutschen Soziologie, Max Weber, ich zitiere: Man kann vielmehr den modernen Staat soziologisch letztlich nur definieren aus einem spezifischen Mittel, das ihm, wie jedem politischen Verband, eignet. Das der physischen Gewaltsamkeit. Jeder Staat wird auf Gewalt gegründet, sagte seinerzeit Trotzki in Brest-Litovsk. Das ist in der Tat richtig. Wenn nur soziale Gebilde beständen, denen die Gewaltsamkeit als Mittel unbekannt wäre, würde der Begriff Staat fortgefallen sein. Dann wäre eingetreten, was in diesem besonderen Sinne des Wortes als Anarchie bezeichnet würde. Zitat Ende. Den Staat eindeutig und tiefgehend mit Gewalt in Verbindung zu setzen, macht Weber noch lange zu keinem Anarchisten. Also wenn man sich das anschaut, vertrat er politisch sogar ziemlich imperialistische Positionen, ziemlich nationalliberale Positionen, würde man vielleicht sagen. Dennoch ist die webische Definition des Staates doch relativ nahe zu dem, was ich heute Abend präsentieren möchte. Ich lese jetzt nochmal seine Definition durch, die er macht. Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes, das Gebiet gehört zum Merkmal, das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich mit Erfolg beansprucht. Zitat Ende. Und von diesem Staatsverständnis werde ich nur an einem Punkt mit aller Vehemenz abweichen. Der Staat ist keine menschliche Gemeinschaft, er ist eine unmenschliche Gemeinschaft schlechthin. Bei der Erläuterung des Staatsverständnisses werde ich mich insbesondere auf den Anarchopazifismus beziehen, jedoch nicht, weil es nur auf den Anarchopazifismus beschränkt wäre, dieses Staatsverständnis. Ganz im Gegenteil, es findet sich zumindest in Ansätzen auch bei Bakunin, Malatesta und vielen anderen AnarchistInnen unterschiedlicher Strömungen. Und ich selbst verstehe mich auch jetzt im Moment gar nicht als Anarchopazifist. Aber der Anarchopazifismus hat sich einfach besonders gründlich an diesem Aspekt abgearbeitet, der mich heute hier interessiert. Noch zu einer kleinen Forschung, was ich jetzt machen werde. Im ersten Teil werde ich den anarchistischen Pazifismus um die Wende zum 20. Jahrhundert seinem bürgerlichen Bruder, also dem bürgerlichen Pazifismus, gegenüberstellen und Pierre Ramu als wichtigen Vertreter der anarcho-pazifistischen Strömung vorstellen. Danach ist eben die Pause, die ich schon gesagt habe, für Zwischenfragen. Im zweiten Teil werde ich den Staat als eine historische Kategorie mit Gewalt in Verbindung bringen. Auch dabei wird der anarcho-pazifismus wiederum eine Rolle spielen, insbesondere in der Person Ekkehard Krippendorfs. Und auch, na gut, der ist nicht so ganz so klar einzuordnen, aber Oppenheimer geht auch in die Richtung. Diese historischen Überlegungen, also im zweiten Teil wird es stärker historisch, also der Staat stärker historisch begriffen, werden dann abschließend, werde ich das dann noch auf die heutige Realität versuchen, so ein bisschen zu beziehen. Okay, komme ich jetzt zum Vergleich von bürgerlichen und anarchistischen Pazifismus um die Wende zum 20. Jahrhundert. Zuerst zum bürgerlichen Pazifismus. Im bürgerlichen Pazifismus des frühen 20. Jahrhunderts, der sich besonders in der Person von Bertha von Suttner, die auf den österreichischen 2-Euro-Münzen zu finden ist und ihrem Umfeld manifestierte, wurde Frieden als ein Zustand zwischen Staaten begriffen. Eine Verbindung zwischen den Staaten, ein Staatenbund, sowie eine Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen, die dem Frieden gewährleisten sollen, war das Programm dieses Pazifismus. Er geht aber noch vor ihn zurück. Eine deutliche Formulierung fand dieser Plan etwa auch schon bei Immanuel Kant in seinem Traktat zum ewigen Frieden. In dieser Schrift fordert Kant einen Friedensbund der Staaten, der zum ewigen Frieden eben hinführen soll. Um eine solche interstaatliche Ordnung zu erreichen, appellierte von Suttner an die Staatsoberhäupter und stellte Verbindungen zwischen ParlamentarierInnen her. Ihr Plan war es also, den Militarismus, der in dieser Zeit ja sehr gravierend war, vor dem Ersten Weltkrieg, von oben beenden zu lassen. Auf der anderen Seite stand der anarchistische Pazifismus. Eine unüberhörbare eigene Stimme fand der anarchistische Pazifismus erstmals in Leo Tolstoi. Dieser stellte einen starken Bezug zum frühen Christentum her und brachte so einen moralisch-religiösen Unterton in seine antistaatlichen Schriften. Mit ihm begann ein Strang des Anarchismus, sich bewusst zu werden, der zumindest auf den amerikanischen Transzendentalismus, der mit den Namen Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau verbunden ist, aber auch auf die Heretikerinnen im Christentum führer Jahrhunderte zurückgeht. Damit knüpft dieser Narropazifismus um Tolstoi und Thoreau anfangs nur lose oder praktisch gar nicht an die bereits bestehende sozialistische anarchistische Bewegung an. In den anarchistischen und breiteren sozialistischen Kreisen wurden die Tolstoianerinnen, wie sie damals, oder Tolstoianer eigentlich, wie sie damals genannt wurden, mit deutlicher Skepsis begegnet und teilweise sind sie auch wirklich einfach abgelehnt worden. Doch gerade mit dem als Schriftsteller sehr bekannten Leo Tolstoi als lautstarken Fürsprecher konnte diese Bewegung nicht übersehen werden. Obwohl diese sich eindeutig und radikal für eine andere Politik aussprach, musste der bürgerliche Pazifismus ihn zur Kenntnis nehmen. So standen Bertha von Suttner und Tolstoi auch in einem wohlwollenden Briefsaustausch, obwohl sein Ansatz zum Frieden dem ihrem diametral entgegengesetzt war. Tolstoi sah keine Lösung im internationalen Schiedsgerichten. Ich zitiere: Wenn wenig oder oberflächlich urteilende Leute sich mit dem Gedanken noch trösten konnten, dass internationale Schiedsgerichte imstande sein möchten, das Elend des Krieges und der sich immer steigenden Kriegsrüstung zu beseitigen, so hat die Haager Konferenz mit dem ihr folgenden Krieg auf das Offensichtlichste gezeigt, dass das nicht der Weg zur Lösung dieser Frage gewesen ist. Nach der Haager Konferenz wurde klar: Solange Regierungen und Heere existieren werden, ist das Aufhören der Rüstungen und Kriege nicht möglich. Zitat Ende. Zur Erläuterung, die Haager Konferenz war eine Friedenskonferenz, bei dem auch Bertha von Suttner eine wichtige oder entscheidende Rolle gespielt hat. Wie also jetzt in dem Zitat, das habe ich auch schon gesagt, ersichtlich geworden ist, sind Schiedsgerichte in den Augen Tolstois keine Lösung. Deswegen wendet er sich auch nicht wie Bertha von Suttner an die Regierungen, sondern gegen die Regierungen. Ich zitiere wieder: Zu der Befreiung der Menschen von dem furchtbaren Übel der Rüstungen und Kriege, unter dem sie gegenwärtig zu leiden haben, und das immer mehr und mehr wächst, sind nicht Kongresse, nicht Konferenzen, nicht Traktate und Schiedsgerichte nötig, sondern die Vernichtung jener Gewalt, die sich Regierung nennt und von der die größten Leiden der Menschheit herrühren. Zitat Ende. Wie bereits in diesen Zitaten ersichtlich ist, klafft eine ziemliche Lücke zwischen dem Staatsverständnis des bürgerlichen und des anarchistischen Pazifismus dieser Zeit. Auf der bürgerlichen Seite, um es noch einmal zu verdeutlichen, ein letztes Mal, stand etwa Alfred Hermann Fried, ein Mitstreiter Bertha von Suttners, der für ein geordnetes Nebeneinander der Staaten eintritt und dabei eine besonders schöne Formulierung hat. Ich zitiere: Der Friede, wie ihn der Pazifismus versteht, bedeutet den Zustand eines organisierten Nebeneinanderlebens der Staaten. An die Stelle der heute in den zwischenstaatlichen Beziehungen noch vorherrschenden Anarchie tritt allmählich die zwischenstaatliche Organisation. Also ganz dem bürgerlichen Bewusstsein seiner Zeit entsprechend ist es wieder einmal die Anarchie verstanden als Unordnung, die das Problem verursacht. Da ist die Vorstellung dahinter, dass man so einen Hobbschen Naturzustand hätte, also so einen Naturzustand, wie Hobbes ihn vor dem Staat bezeichnet, nur halt zwischen den Staaten. Man bräuchte jetzt praktisch noch einen Metastaat, der das wieder irgendwie lösen würde. Wenn alles dann zentral geregelt wäre, dann hätten wir den Frieden. Tolstoi stellt sich klar gegen eine solche Position. Ich zitiere: Wenn das Fehlen der Regierungen nun wirklich der Anarchie im negativen, die Unordnung bedeutenden Sinne des Wortes, welches das übrigens gar nicht bedeutet, gleichkäme, so könnte auch dann keine Ordnungslosigkeit der Anarchie schlimmer als die Lage sein, in welche die Regierungen ihre Völker schon gebracht haben und zu welcher sie dieselben führen. Starker Gegensatz. Während eben der bürgerliche Pazifismus von dieser Vorstellung geprägt ist, man braucht eine zentrale Ordnungsgewalt über den Staaten, um Frieden zu schaffen, ist im anarcho-pazifistischen Staatsverständnis gerade eine zentrale Ordnungsgewalt, namentlich der Staat, für den Krieg verantwortlich. Wer organisiert die Heere? Wer lässt die Rüstung produzieren? Wer plant und führt den Krieg, wenn nicht die Staaten? Da ist eben die Idee, dass der Krieg selbst ein organisierter Zustand ist. Und der Staat als Organisator der Gewalt ist in Tolstois Sicht Teil des Problems, nicht der Lösung. Wegen dieser unterschiedlichen Verständnisse richtet sich der Anarcho-Pazifismus auch an andere Ohren. In den Worten von Erich Mühsam, die als Nachruf auf Bertha von Suttner schrieb, Zitat: Nicht die Regierungen werden die Kriege aus der Welt schaffen, sondern die Völker. Kapitalistische Staaten haben kapitalistische Interessen und kapitalistische Interessen wissen nichts von Idealen. Revolution von oben gibt es nicht. Solange es Staaten und Heere gibt, wird es Kriege geben. Wir nehmen Bertha von Suttners Kampfruf auf, aber wir geben ihn nicht den Herrschern und Regierungen weiter, sondern den Völkern und Armeen. Die Waffen nieder. Zitat Ende. Nachdem ich jetzt nun mal so ein bisschen die Wurzeln des Anarcho-Pazifismus skizziert habe, und für mehr als eine Skizze habe ich leider heute Abend nicht Zeit, wende ich mich jetzt Pierre Ramu als einen besonders exemplarischen Fall von Anarcho-Pazifismus zu. Innerhalb der anarcho-pazifistischen oder anarchistischen Bewegung war Ramu wohl einer jener, die am konsequentesten die Verbindung von Staatlichkeit und Gewalt dachten und den eben erwähnten Kampfruf »Die Waffen nieder« als Kampfruf aufnahmen. Einfach, weil es recht spannend ist, einige Notizen zu seinem Leben. Pierre Ramu wurde 1882 als Rudolf Großmann in Wien geboren. Sein Vater war ein jüdischer Kaufmann, seine Mutter war katholisch. Schon als 16-Jähriger übersiedelte er nach New York, wo er bei Verwandten unterkam. Nach einer jugendlichen Liaison mit der Sozialdemokratie, er arbeitete an der sozialdemokratischen New Yorker Volkszeitung mit, wandte er sich von dieser ab, um nach einer noch kürzeren Verbindung mit dem linkssozialistischen Lager, dem Anarchismus, für sich zu entdecken. Nachdem er im Zusammenhang mit eines Streiks zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, floh er nach Großbritannien, genau, wo er dann auch einen der bedeutendsten Anarchokommunisten seiner Zeit traf, Peter Kropotkin, den er sehr beeinflusst hat. 1906 ging Ramu nach Berlin, wo er 1907 wiederum vor der staatlichen Repression fliehen musste. Über die Schweiz kehrte er dann schließlich wieder nach Österreich zurück. Ramu blieb auch dort oder hier weiter hochaktiv, hielt Vorträge, arbeitete an zahlreichen Zeitschriften mit. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde er zuerst wegen des Verdachts auf Spionage verhaftet, später und bis Kriegsende in seinem Haus konfiniert, wie das so schön genannt wurde. 1918...
Ist konfiniert eingesperrt?
Ja. Hausarrest. 1918, also gleich nach Ende des Ersten Weltkriegs, gründete er den Bund Herrschaftsloser Sozialisten, kurz BHS, dem 1925 schon mehr als 4000 Personen angehörten. Also für die anarchistische Bewegung in Österreich heute wohl kaum vorstellbar, eine Organisation von 4000 Personen auf die Beine zu stellen.
Wenn das wen interessiert, das Grundsatzprogramm von denen steht im
Infoladen. Ja. Und das halt, dieses Grundsatzprogramm, das da gerade erwähnt wurde, das ist auch stark von Ramu beeinflusst. Und da steht auch drinnen, das zitiere ich jetzt, sowohl Demokratie als auch Diktatur des Staates bedürfen der Gewalt. Da wir Anarchisten beide verneinen, weil wir das Selbstbestimmungsrecht des freien Menschen wollen, müssen wir die Todfeinde desselben, die Gewalt als solche, verneinen. Zitat Ende. Doch die Zeit stand eben gegen Ramu und seine freiheitlich-sozialistischen Bestrebungen. Nach der austrofaschistischen Machtergreifung wurde Ramu zu 14 Monaten Kerkerhaft verurteilt. Vor den Nazis konnte er dann nach Frankreich fliehen, wo er nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wiederum verhaftet und nach Marokko zur Internierung gebracht wurde. Sein Leben endete eben im Kreuzfaden von Repression und Weltkrieg. 1940 aus dem Internierungslager nach Marrakesch geflüchtet, verstirbt Ramu 1942 auf der Überfahrt in das neue Exilland Mexiko. Ramus politische Theorie findet sich in dem Spannungsverhältnis des damaligen Anarchismus wieder. Einerseits steht er klar in der Tradition des kommunistischen Anarchismus von Kropotkin und damit der Arbeiterinnenbewegung. Auf der anderen Seite beruft er sich explizit auf die eher christlich unterlegten Thesen Tolstois, die ich ja schon vorher angedeutet habe. In Bezug auf Krieg und Militarismus steht Ramu eher der christlichen Strömung um Tolstoi näher. Gleichzeitig tritt er aber für Klassenkampf und Generalstreik ein, kein Stück von seiner kämpferisch-sozialistischen Position weichend. Eine gelinde gesagt konfliktreiche Verbindung. Er sieht den kommunistischen Anarchismus dabei gewissermaßen als eine politische Theorie, die durch eine ethische Theorie erweitert werden müsste. Und eben dazu greift er auf Tolstoi zurück. Also er schreibt dann auch, erst Tolstoi hat dem Anarchismus die Ethik einer anarchistischen revolutionären Aktion gezeigt. Dabei unterfüttert Pierre Ramu seinen Antimilitarismus aber bereits mit einem ausgefeilteren Staatsverständnis, als es noch bei Tolstoi der Fall war. Auch wenn es noch klar in der Tradition steht. In seinem Text »Der Antimilitarismus als Taktik des Anarchismus« schreibt er, ich zitiere, »Denn was ist eigentlich der Staat? Eigentlich ist der Staat nichts anderes als Militarismus en miniature. Militarismus ist systematisierte Waffengewalt. Der Staat existiert nicht, wenn er nicht nach außen wie nach innen hin eine Gewalt repräsentiert. Noch krasser ließe sich das Problem so stellen. Militarismus ist die Funktionsäußerung des Gewaltprinzips. Dieses ist eben der Staat. Denn diese Funktionsäußerung kann niemals stattfinden, ohne die organisatorisch primären und demonstrativ den Krieg proklamierenden Ordre des Staates. Darum ist der Militarismus als Organismus des Gesellschaftslebens nur der vergrößerte Staat. Denn die Macht des Staates ist repräsentiert durch seine Bewaffnung. Wir sehen also, wie lächerlich, wie heimtückisch es ist, wenn die modernen Staaten das Wort Abrüstung im Munde führen. Sie wissen ganz gut, dass ihnen dies nur Phrase sein muss. Denn eine wirkliche Abrüstung, das heißt Überwindung des militaristischen Prinzips, werde gleichbedeutend mit dem Selbstmord des Staatsprinzips. Zitat Ende. Ramuz definiert in diesem Zitat den Staat durch den Militarismus und wendet den Militarismus dann wieder zurück an den Staat. Der Staat ist für Ramuz durch das Prinzip der zentral geordneten Gewalt gekennzeichnet. Der Militarismus ist die Ausweitung dieser Gewaltordnung auf die Gesellschaft. Man kann so an totalitäre Militärregime auch denken. Der Staat ist dabei für Ramuz aber nicht von der Gewalt zu trennen. Der Staat ohne Gewalt muss zerfallen. Dabei begreift Ramuz nicht nur das Heer als Ausdruck der Gewalt, sondern sieht alle Funktionen des Staates auf Gewalt begründet. Ich zitiere wieder. Als anarchistische Antimilitaristen bekämpfen wir nicht nur das stehende Heer, sondern auch die Gesamtorganisation aller Gewaltfunktionen. Wir bekämpfen einheitlich jede bewaffnete Gewalt im bestehenden Gesellschaftsleben, also auch die Gendarmerie, das stehende Heer von Gefängnis- und Zuchthauswärtern. Wir bekämpfen die Justiz, Richter, Staatsanwälte, weil all ihre Funktionen sich auf Gewalt, wir erinnern nur an den Scharfrichter, begründen. Kurz, wir bekämpfen die Gesamtorganisation des Staates, die ja nichts anderes ist als das Haupt eines in Waffen starrenden Militarismus. Zitat Ende. Um es anders und vielleicht ein bisschen weniger scharf zu formulieren, die Gewalt ist die Möglichkeitsbedingung aller staatlichen Funktionen. Wie begründet sich diese notwendige Verbindung von Staat und Gewalt? Das möchte ich jetzt ein bisschen problematisieren, wie Ramuz das präsentiert, weil ich das nämlich nicht glaube. In seiner Besprechung des kantischen Staatsverständnisses, welches ich auch eingangs erwähnt habe, wird deutlich, dass Ramuz den Staat als repressiv auf die Gesellschaft einwirkend wahrnimmt. Und zwar von außen. Ramuz sieht den Staat in das Leben und das freie waltende Tun des Volkes, so formuliert es er, hemmend, gebietend und fordernd eingreifen und dasselbe mit mehr oder minderer Gewalt beeinflussen. Da stellt er so den Staat gegen die freie Assoziation freier Individuen in der Gesellschaft. Und meint, dass das eben nur durch Gewalt aufrechterhalten kann. Problematisch ist aber an dieser Vorstellung, dass der Staat hier als vollkommen von außen oktroyiert, also vollkommen von außen oktroyiert erscheint. Neuere anarchistische Theorien, aber auch Ramuz Zeitgenosse Gustav Landauer, der den Staat in den Beziehungen zwischen den Menschen sah, vertreten eine Position, oder häufig eine Position, die den Staat nicht als rein äußerlich zur Gesellschaft wahrnimmt. Ich würde es auch eine solche vertreten. Die Vorstellung von freien Individuen, denen von außen der Staat aufgezwungen wird, das ist einfach zu einfach. Insbesondere im sogenannten Postanarchismus, eine Verknüpfung von Anarchismus und poststrukturalistischen Theorien, gibt es da eine relativ ausgefeilte Kritik daran. Ich kann jetzt auch wiederum nicht weiter darauf eingehen, wir wiederum einen Vortrag für sich. Aber ich kann euch nur empfehlen, euch da mal so ein bisschen, es ist zwar relativ schwer, den Einstieg zu finden, aber es ist ganz interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen. Also dieses Argument von Ramuz kaufe ich nicht. Aber kommen wir nochmal zu seinem Militarismusverständnis oder Staats- und Militarismusverständnis zurück. Ramuz tritt nämlich nicht nur gegen den Staat an, weil er ihn als Militarismus erkennt, sondern auch gegen den Militarismus als Ausdruck von Herrschaft an sich. Militarismus ist für Ramuz überall das Machtinstrument einer bestimmten Staatsform der Herrschaft, Gewalt und Ausbeutung. Also das heißt, er stellt sich auch gegen die Verteidigung einer Revolution, also wie man es damals vielleicht so eher denken konnte, mit militärischen Mitteln. Denn der Militarismus würde eine neue herrschende Klasse und somit wiederum keine befreite Gesellschaft hervorbringen. Somit ist der Antimilitarismus nach Ramuz für die Anarchie eine Notwendigkeit. Um es mit den Worten von Ramuz Zeit- und Gesinnungsgenossen Barthély auszudrücken, je mehr Gewalt, desto weniger Revolution. Das ist vielleicht ein bisschen sehr stark formuliert. Der Antimilitarismus ist aber in Ramuz Verständnis, hier wird es spannend, hier finde ich das Besondere bei Ramuz, eben nicht nur eine passive Voraussetzung, sondern auch eine aktive Waffe für das Erreichen der anarchistischen Ziele. Diese ist eine Besonderheit des Antimilitarismus von Ramuz, die ihn ungewöhnlich aktiv macht. Ramuz spricht in diesem Zusammenhang von der Methode der Gewaltlosigkeit. Zitat: Letztere bedeutet keineswegs Unterwerfung, gewähren lassen, sich fügen gegenüber der Autorität, dem Kapitalismus. Unter Gewaltlosigkeit verstehen die Anarchisten nicht Gebrauch von militärischer Waffengewalt, dagegen die Zerstörung aller Möglichkeitsbedingungen des Waffengebrauchs, die Vernichtung und Sabotierung aller für den Waffengebrauch unerlässlichen Erzeugungen, Dienst- und Disziplinleistungen. Zitat Ende. Wie in diesem Zitat bereits implizit lesbar ist, kennt Ramuz neben dieser passiven Gewaltlosigkeit, wie ich es jetzt mal nenne, also dem Nichtgebrauch von Gewalt, auch die aktive Gewaltlosigkeit, die Verunmöglichung des Gebrauchs von Gewalt. die sich dann auch in Sachbeschädigung und Ähnlichem ausdrücken kann. Das bedeutet jetzt praktisch im Sinne von Revue gesprochen, dass Anschläge auf Bundeswehr aber, oder Einsatzfahrzeuge der Polizei aktive Gewaltlosigkeit im Sinne Pierre Ramus wären. Das wirft natürlich dann ganz deutlich die Frage auf, ab welchem Punkt wir Sachbeschädigung als Gewalt nehmen wollen. Einen Gegenstand zu zerstören, der das Leben gibt, ob es sich jetzt zum Beispiel um ein lebenswichtiges Werkzeug oder Nahrungsmittel handelt, da könnten wir uns vielleicht darauf einigen, dass das Gewalt wäre. Können wir dann aber auch darauf, so ganz im Sinne von Ramus, folgen, dass die Zerstörung eines Gegenstands, der Leben nimmt, in der Tat Gewaltlosigkeit, beziehungsweise zumindest das Gegenteil von Gewalt ist? Es ist eine relativ gewagte These, aber sie zeigt eine lebensbejahende, humanistische, würde ich sagen, Logik, wie sie für das anarcho-pazifistische Umfeld um Ramus kennzeichnet ist. Auf jeden Fall tritt Ramus Gewaltlosigkeit an dieser Stelle wesentlich militanter auf, als es in pazifistischen, ja selbst in anarcho-pazifistischen Kreisen üblich ist. Und er kann so militant sein, eben auftreten, weil er eben wegen seinem Staatsverständnis, weil er eben denkt, dass der Staat auf diese Gewalt braucht. Und deswegen ist die Gewaltlosigkeit eine Waffe. Eine weitere Vorname notwendig dafür ist, dass die eigene Gewaltlosigkeit, selbst wenn sie eben so aktiv wie das hier ist, den Staat wirklich schaden kann, ist darin, dass die Gewalt ja eigentlich schon irgendwie von der regierten Bevölkerung, oder wie sprich vom Proletariat, ausgeht. Eine der ersten Formulierungen dieser Vorstellung, die ich so noch am Rande erwähnen möchte, findet sich bei Etienne de Lapoutier in seinem Essay über die freiwillige Knechtschaft. Dort schreibt dieser, dass es nicht notwendig wäre, die Hand gegen die Tyrannen zu erheben, sondern nur sie nicht mehr für diese zu erheben. Also man muss sie ja nicht gegen die Tyrannen erheben, sondern man muss sie nur nicht mehr für diese erheben. Dieser Gedanke hatte dann einen großen Einfluss auf die anarcho-pazifistische Bewegung und eben auch auf Ramus Argumentation. Er schreibt, da die Vollzugsbedingungen aller Gewalt ausschließlich im produktiven Volk wurzeln, bedarf das Volk zur Überwindung von Staat und Kapitalismus keiner Gewalt. Die stärkste Waffe des Proletariats ist darum die aktive und passive Gewaltlosigkeit. Zitat Ende. Bei Ramus und seinen Verbündeten geht alle Macht von der Bevölkerung aus und soll auch dort bleiben. Der Staat wird zu einer Verkehrung der Gewalt auf die Bevölkerung selbst. Damit wird jetzt auch wieder klar, warum das so problematisch ist, wenn der Staat von außen oktroyiert erscheint. Weil dann funktioniert das gesamte Konstrukt, was er da aufbaut, nicht. Wenn der Staat wirklich von außen oktroyiert erscheinen würde, dann würde unsere Gewaltlosigkeit ja nicht als Waffe reichen. Also ich möchte mich insofern anschließen, als auch ich die Gewalt als Möglichkeitsbedingung dessen fasse, was wir heute als Staat bezeichnen. Gleichzeitig möchte ich aber die Gewalt nicht als derart äußerlich zur Gesellschaft verstanden wissen. Okay, das wäre mal der erste Teil, wo ich so ein bisschen vorab was zum historischen Teil sage. Sind dazu noch mal Fragen oder Einwände? Okay, nachdem ich jetzt im ersten Teil mich einem Staatsverständnis historisch genähert habe, möchte ich mich nun im zweiten Teil dem Staat historisch nähern. Dabei hat sich aber auch schon Pierre Ramus auf eine relativ krude Weise dem Staat historisch genähert. Ich zitiere da mal. Es ist heute eine feststehende, wissenschaftlich unwiderlegbar gestützte und bewiesene Tatsache, dass der Staat entstanden ist durch die Gewalt. Die Stärksten vereinigten sich und in der Aufpflanzung der Autorität, die in letzter Instanz stets auf physische Gewalt zurückgreift, bemächtigten sie sich der Vorteile und der Lebensquellen der Gemeinschaft. Diese Stärksten waren zuerst die Priester, diejenigen, die in den unklaren Geist des primitiven Menschen den wahren Glauben der Religion pflanzten. Zitat Ende. Ist auch ganz witzig, dass er hier jetzt plötzlich anfängt mit dem wahren Glauben der Religion, dass sich aber gleichzeitig auf Tolstoi und die christlichen Anarchisten bezieht. Also, aber ja, ist auch wieder ein eigenes Thema. Und auch wenn er jetzt das so präsentiert hat mit feststehend, wissenschaftlich unwiderlegbar und bewiesene Tatsache, so einfach ist das Ganze nicht, wie er das da darstellt. Ich würde es in dieser Absolutheit anzweifeln, dass man sagen kann, dass die PriesterInnen sich als erste in der Klasse etabliert hat. Wie soll man das beweisen? Das ist einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Trotzdem ist Gewalt tatsächlich in zahlreichen historischen Rekonstruktionen des Staates wichtig. Also da steht vor und hinter Ramus eine ganze Reihe von DenkerInnen. Darunter etwa Franz Oppenheimer, der 1864 bis 1943 gelebt hat, ein in Frankfurt tätiger Soziologe, also sehr in der frühen Anfangsphase der Soziologie, wenn man den liest, das liest sich noch ganz anders als die heutige, dessen Werk der Start eine soziologische Studie, besonders in den USA, Einfluss auf die anarchistische Bewegung ausübte. Obwohl sie explizit nicht anarchistisch ist und eine Regierung bzw. Verwaltung auf Basis des Beamtentums für das Modell der Zukunft erklärt. Aber wie Ramü sieht auch Oppenheimer den Staat als Erhalter von Klassenherrschaft. Der Staat ist für ihn gewissermaßen die Institutionalisierung des Raubes bzw. des politischen Mittels, wie Oppenheimer die unentgoltene Aneignung fremder Arbeit zu einer sozialistischen Terminologie bezeichnet. Und auch wenn aufgrund der Institutionalisierung dann die akut physische Gewalt im Staat reduziert ist, so handelt es sich doch um einen inhärent gewaltvollen Zustand. Diese Ausbeutung durch den Staat oder in Form des Staates folgt Oppenheimer in seiner Studie dann durch die Jahrhunderte. Dabei ist er durchaus einem Materialismus sozialistischer Tradition verbunden, also hier nicht unähnlich wie Marx und Engels, der die Entwicklung des Staates auf ihr jeweiliges Verhältnis zum Kapital zurückführt und zwar praktisch nur darauf. Er weicht aber deutlich von klassisch-marxistischen Staatstheorien ab, insofern er in Bezug auf Ausbeutung wesentlich mehr Gewicht auf die Rolle des Staates legt. Er weicht aber auch von anarchistischen Staatstheorien ab, da er das ökonomische Mittel, den freien Handel, vom politischen Mittel, dem Zwang, insbesondere in Form von Gewalt, trennt. Also da bleibt da gewissermaßen was man als liberal bezeichnen könnte. Und also er bezeichnet sich selbst auch als liberaler Sozialist und macht da nicht ganz den Sprung zum Anarchismus. Seine Grundunterscheidung für den Staat ist dann auch eine ökonomische folgerichtig, nämlich jene zwischen Handelskapital und Grundeigentum. Im Anschluss an Driese trennt er zwischen Seestaat, der seine Kraft aus dem Handelskapital zieht, und einem Landstaat, der durch Herrschaft über Grundeigentum gekennzeichnet ist. Anhand historischer Beispiele, der springt da ein bisschen viel rum und hat nicht allzu viel Material, versucht er nachzuzeichnen, wie in der gesamten bisherigen Staatsgeschichte stets eine Gruppe über die arbeitende Bevölkerung, also da ist auch so ein Bild vom Proletariat im Hintergrund, geherrscht hat und von den Früchten deren Arbeit gelebt hat. Also auch hier haben wir wieder doch eine sehr äußerliche Vorstellung vom Staat, also wo das auch wieder so die Gewalt von außen kommt und nimmt uns einfach immer das weg, das ist auch problematisch. Der moderne Verfassungsstaat, wie er das nennt, oder ich würde sagen Nationalstaat, ist für ihn dabei nur die jüngste Ausprägung einer Entwicklung aus dem feudalen Landstaat. Ähnlich wie Max Weber sieht er dann diesen modernen Staat gekennzeichnet durch Beamtinnen, die dann von den konkreten Interessen ein bisschen abgerückt sein sollen, so ein bisschen so eine universelle Rationalität repräsentieren sollen. Im Gegensatz zu Max Weber jedoch, den ich auch am Anfang mal erwähnt hatte, sieht er in dieser Zweckrationalität, in diesem Beamtentum keine Gefahr. Weber spricht stattdessen von einem stahlharten Gehäuse, das scheint mir viel passender. Oppenheimer sieht das Problem vielmehr immer noch eher darin, dass die Beamten innerhalb eines Klassenstaats agieren. Also er meinte, die Beamten wären schon in Ordnung, der Staat müsste nur aufhören, das politische Mittel, also wie er es nennt, zu verwenden. Seine Hoffnung ist eben, dass sich ein rationaler Apparat von Beamtinnen herausbildet und von der Ausbeutung trennt. Die Idee ist dann, dass der Staat somit seine Wurzel der Gewalt verliert und schlussendlich aus dem verwundenen Verhältnis von Staat und Gesellschaft, was so auch in der Geburtsstunde des Anarchismus steht, schlussendlich nur letztere die Gesellschaft überbleibt. Diese Vorstellung würde ich als überholt und auch als einigermaßen naiv bezeichnen. Aber Oppenheimers Verbindung von ökonomischen und historischen Zusammenhängen mit gleichzeitig Betonung von Gewalt ist meines Erachtens richtungsweisend, dahin den Staat zu verstehen. Eine Aktualisierung eines eher vielleicht ein bisschen klassischeren anarcho-pazifistischen historischen Blicks lieferte 1985 der Politikwissenschaftler Eckehard Krippendorf mit seinem Werk Staat und Krieg, die historische Logik politischer Unvernunft. Obwohl Krippendorf einst der SPD angehörte, ist seine Kritik am Staat wesentlich radikaler als die klassisch sozialdemokratische. So erklärt sich auch, dass seine Theorien eigentlich mehr die deutschsprachige anarcho-pazifistische Bewegung beeinflusst haben. Seine Autobiografie, Lebensfäden heißt die, glaube ich, ist jetzt auch im Grazwurzel Revolutionsverlag erschienen. Habe ich aber nicht gelesen. Gegenüber den Schriften Oppenheimers und Ramüs ist deutlich der Unterschied von über einem halben Jahrhundert sozialwissenschaftlicher Forschung zu merken. der sich insbesondere in einem größeren Vorsicht bemerkbar macht. Also Sets wie bei Ramü, man weiß ja zweifellos, dass es so ist, das findet man da nicht. Im Gegensatz zu Oppenheimer warnt Krippendorf dann auch davor, in der Besprechung des antiken Staats, das historische Material aus seinem historischen Kontext herauszulösen und so zu interpretieren als unserer heutigen Sicht. Also er betont dann noch stärker die Historizität des Staates, und es ist ja auch sehr problematisch überhaupt, ob man bei der Antike von einem Staat im heutigen Sinne reden kann, ob das nicht schon ein bisschen zu viel gesagt ist, weil es sich dabei immer um Imperien handelt, die eine andere Art von Funktionsweise haben. Und das ist etwas, was Oppenheim überhaupt nicht bedenkt. Oder sehr wenig bedenkt. Während Oppenheimer dann auch noch so eine streng deterministische Handlungsorientierung über diesen sozialistischen Materialismus hat, der sich auf individuelle Akteure, aber eben auch auf Staaten bezieht, hat Krippendorf dann schon irgendwie so eine offenere Vorstellung von Geschichte und begreift den Staat sozusagen als pfadabhängig, also dass es nicht von vornherein vorgegeben ist, sondern von der historischen Entwicklung abhängt, was schlussendlich herauskommt. Er stellt dann zwar auch ähnlich wie Oppenheimer und auch ähnlich wie Ramü sich vor, dass so eine spezielle Klasse zuerst entstehen musste, damit so etwas wie ein Staat entstehen konnte, aber das ist für ihn alles noch eher so ein bisschen vager. Darauf lässt er sich nicht so ein, darauf steht seine Argumentation letztlich nicht. Im Ganzen orientiert sich Krippendorf dann wesentlich stärker an der jüngeren und damit auch gesicherteren Geschichte des europäischen Nationalstaats, die Oppenheimer zum Beispiel dann nur ganz kurz behandelt hat, was ich für sehr problematisch halte. Zudem ist dann bei Krippendorf, und das ist jetzt, glaube ich, der wichtige Zusatzpunkt, den man bei ihm findet, das Verhältnis zwischen den Staaten von größter Bedeutung. Darauf werden wir später noch zurückdenken. Das ist gerade wichtig, wenn es um die Gewalt geht. Das hat man bei Oppenheimer eben auch nicht. Bei Oppenheimer hat man so eine Ausbeutung nach innen, die durch Gewalt gehalten wird, also so eine Klassenherrschaft. Aber Krippendorf schaut dann auch, okay, wie ist das, warum führen die Staaten Krieg? Eine entscheidende Entwicklung ist die Entstehung des europäischen Nationalstaats aus der feudalen Herrschaft. Und jetzt zitiere ich da mal Krippendorf. Macht verdinglicht sich zum Staat aus der Logik feudalistischer Eroberungspolitik, die die eigentliche Dynamik dieser Gesellschaftsformation ausmacht. Zitat Ende. Also da ist diese Eroberungspolitik, dieser Krieg führen schon in der Wurzel des Staates drinnen. Der Staat ist für ihn deswegen auch nicht auf seine wirtschaftliche materialistische Basis, wie etwa bei Engels oder Oppenheimer, zu reduzieren, sondern hat eben seine eigene Logik, die sich aus dieser historischen Formation, dieser feudalen Eroberungspolitik erklärt. Der Staat wird dabei geleitet und zwingt stets zur Logik des Militärapparats, zur Logik der Machtpolitik. Noch ein Zitat. Es handelt sich um die im historischen Verlauf sehr komplexe Herausbildung von Ersatzwirklichkeit mit ihrer eigenen und in ihren besten Ausformungen und Denkschulen höchst intelligenten Logik. Zitat Ende. Diese Staatslogik kann für Krippendorf zwar komplex und hochintelligent sein, jedoch nie vernünftig. Mehr noch, Staatsraison, wie er das nennt, ist für ihn die Verkehrung der Vernunft und deswegen Verdummung. Hier ist so ein aufklärerisch-humanistisches Moment wieder zu spüren, das für die anarcho-pazifistische Denkweise allgemein recht kennzeichnend ist, was man einerseits schätze, aber andererseits finde ich auch man auch kritisieren könnte. Gerade auch wieder mit Stirner oder postanarchistischer Theorien würden da Einwände dagegen äußern. Die Unvernunft des Staates zeigt sich dann nach Krippendorf bereits darin, dass die internationale Machtpolitik gar nicht als solch erscheint, sondern als Spiel erscheint. Die Teilnahme an diesem Spiel wiederum, also auch die Annahme der Form von Staatlichkeit, ist zur Voraussetzung, dass man überhaupt als politische Akteurin, dass man als Gruppe, als politische Akteurin ernst genommen wird. Also das hat man in den nationalen Befreiungskämpfen ganz stark. Da ist dieser Zwang, dass man staatlich sein muss, damit man ernst genommen wird in diesem Spiel. Also da wird zur Staatlichkeit gezogen. Obwohl sich diese staatliche Machtpolitik die Form eines Spiels gibt oder diese erscheint, bleibt sie in ihrem Inhalt todernst. Als Beispiel hier für den Krippendorf der Vietnamkrieg. Dass der Vietnamkrieg im Namen der nationalen Sicherheit notwendig gewesen wäre, wie behauptet wurde, lässt sich heute wohl kaum mehr argumentieren, denn er wurde ja verloren und die USA bestehen weiterhin. Also vielmehr ist als ein im tausendfachen tödliches Spiel zu begreifen. Ich zitiere. Heute tendiert man dazu, den Vietnamkrieg als eine unglückliche Episode, ein Irrtum und eine Art Betriebsunfall darzustellen. Was ist das aber für eine Art Betrieb, in dem Irrtümer und Unfälle solcher Dimensionen geschehen können, ausgelöst und bis zum bitteren Ende gegen die Vernunft und Humanität jahrelang fortgeführt von denen, die nach Herkunft, Erziehung, Selektion, Ansehen innerhalb der politischen Klasse the best and the brightest waren. Zitat Ende. Für Krippendorf und den Anarchismus ist es klar, um welchen Betrieb es sich handelt. Den Staat. Und er produziert solche Unfälle am laufenden Bande. Ein ganzes Kapitel widmet Krippendorf dabei einem der bekanntesten Unfälle dieser Art, den man auch wirklich so nachvollziehen kann, den Ersten Weltkrieg. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg war klar, welche enorme Folgen das haben würde, welche Zerstörung folgen würde, wenn die europäischen Großmächte in einen Krieg zueinander treten würden. Die Unvernunft des kommenden Krieges war gewissermaßen schon vor seinem Ausbruch aktenkundig. Und das legt Krippendorf recht schön an historischen Dokumenten dar. Aber das hat nichts geholfen. Der Erste Weltkrieg brach dennoch aus. Schon die Mobilisierung des Zahnreichs, die ganz am Anfang der Eskalation, oder relativ am Anfang der Eskalation, ist bei Krippendorf nicht durch irgendwelche vernünftigen Gründe gedeckt. Ich zitiere ihn wieder. Im Grunde, so banal das klingen mag, waren es die Motive von infantilen Halbstarken, die im Spiel der Großen vor 1914 mehr verloren als gewonnen hatten und die nun eine Chance sahen, verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Zitat Ende. Die Großmächte Europas hatten sich aber über Bündnisse und Planungen, kurz das Spiel der Großen, wie Krippendorf es nennt, dermaßen in die Ecke manövriert, dass sie sich selbst kaum bewegen konnten, zumindest nicht, ohne aus dem Spiel auszusteigen. Der Kriegsausbruch war in seiner entscheidenden Phase eine Funktion der logistischen Planung geworden. 9,5 Millionen Menschen, allein am Militärpersonal, starben in diesem Spiel, das keines war. Darin konnten und können Krippendorf sowie die nachopazifistische Bewegung kein Fünkchen Vernunft erkennen, sondern nur den Ausdruck einer Logik, die auf Leichen tanzt, die Logik der Staaten. Krippendorf sieht diese Logik fortbestehen. Und mit Tolstoi, den über Seiten zitiert, sieht ein Ende des Krieges nur mit dem Ende der Regierungen als möglich. Sein Buch ist damit somit eine Aktualisierung des damals annähernd 100 Jahre alten nachopazifistischen Kritik am Staat. Hast du eine Frage? Ich dachte, okay. Dabei ist aber bei Krippendorf deutlich zu spüren, dass er ihm noch im Kalten Krieg schreibt. Also wenn Krippendorf etwa darauf hinweist, dass im Zeitraum nach 1815 82% der Rüstungswettläufe im Krieg endeten, so ist das klar darauf zu verstehen, dass er selbst in so einem Rüstungswettlauf sich befand, als er diese Zahlen niedergeschrieben hat. Wir wissen, es ist anders gekommen. Der Rüstungswettlauf zwischen UdSSR und USA, zwischen NATO-Bündnis und Warschauer Pakt, endete bisher zumindest, wenn man es weiterzieht, nicht in einem Dahinschlachten. Aber liegt dass das nicht passiert ist, nicht gerade in einem Heraustreten aus der staatlichen Logik? Ging die Abwendung der globalen Vernichtung nicht gerade mit dem Kollaps des Staates, des Staatsprinzips einher? Könnte man es fragen, ist auch aber eine gewagte These, die ich absichtlich als Frage formuliert habe. Krippendorfs Leistung ist es, den Staat von seiner ökonomistischen Deutung im Stil von Engels und Oppenheimer zu lösen und eine eigene historische Logik zuzugestehen, die aber eine Logik der Gewalt ist und auch nicht von der Logik der ökonomischen Entwicklung abzukoppeln ist. Das möchte ich unterstreichen. Und ein weiteres wichtiges Element, das wir von Krippendorf übernehmen sollten, ist, dass es nicht sinnvoll ist, einen einzelnen Staat zu betrachten und sich anschauen, wie es sich echt verhält, wie es auch etwa Hobbes macht, wo man sich anschaut, wie ist die Bevölkerung, okay, dann machen wir so aus einen Staat. So man muss die Staaten als eine in Relation stehende Gruppe erfassen. Es macht keinen Sinn, einfach nur den Staat zu erfassen, weil das Gebilde sind, die sich eben durch ihre gegenseitige Beeinflussung erst gebildet haben. Ich komme nun zum letzten Grundzeugen meines Staatsverständnisses. Anarchistischen Untrieben dürfte das Werk des Soziologen Charles Tilly wohl gänzlich unverdächtig sein. Dennoch ist sein Buch Coercion, Capital and European States, auf das ich mich jetzt beziehen werde, gewissermaßen ein akademisch anerkanntes Pendant zum anarchistisch-historischen Verständnis des Staates als militärischen Zwangsapparat. Und gleichzeitig ist es auch eine Erweiterung dieses Verständnisses, das wir uns gut aneignen könnten, meiner Meinung nach. Coercion, Capital and European State. Also Coercion, Zwang, Kapital und europäische Staaten. Das sind so die drei Kategorien, die er da verwendet. Tilly verfügt über zwei Staatsverständnisse. Ein breit gefasstes, in dem er Staaten als mit Zwangsmittel ausgestattete Organisationen jedes von Haushalts- und Familienclan, Kinship nennt er das, begreift. und ein engeres Verständnis des Nationalstaats, das stärker an Max Weber eben wiederum anschließt, und eine weitgehende Zentralisierung der Gewalt beim Staat und dessen Territorialisierung voraussetzt. Die aber in Europa, diese Territorialisierung, erst im 17. Jahrhundert wirklich deutlich geworden ist. Mir kommt jetzt vor allem auf das letztere, engere Staatsverständnis an. Ich glaube, das ist auch das Wichtigere, weil wenn man so allgemein auf alle Organisationen mit Gewalt eingeht, dann wird das sehr schnell ausufernd. Thiele macht dabei grob drei Entwicklungsrichtungen von Staaten aus in der europäischen Geschichte. Also er schaut sich auch wieder die Formierung des europäischen Staates, der Staaten Europa aus dem Feudalismus heraus an. Einerseits gibt es den kapitalintensiven Pfad, den Pfad des kapitalisierten Zwangs und den zwangsintensiven Pfad. Diese Typologie bezieht sich darauf, wie Kriege organisiert werden vom Staat. Also entweder indem man Söldner kauft, kapitalisiert, Zwang, man rekrutiert die Leute zwangsweise, und dann kapitalisierter Zwang, was so eine Mischform ist, wo man einerseits durchaus Kapital da im Hintergrund stehen hat, um zu bezahlen, aber andererseits doch auch Zwangsmittel einsetzt. Diese Typologie weist dabei überraschend starke Parallelen zu Oppenheimers Einteilung in See, das wäre dann kapitalintensive, und Landstaaten, zwangsintensive auf. Aber sie kann allein schon deswegen nicht gleich sein, weil Thiele ja eine Kategorie mehr hat als Oppenheimer. Und es ist auch diese Kategorie, die vom kapitalisierten Zwang, zu der Thiele eine Konvergenz des der Staaten hinsieht. Und das sind dann mehr oder weniger seine Ausgangsthese, dass wir heute alle Staaten schlussendlich irgendwie diesen Weg zum kapitalisierten Zwang genommen haben. Oder mehr oder weniger alle Staaten. Das sollte man vielleicht nicht so verallgemeinern. Diese Konvergenz wiederum ist für Thiele ein Ergebnis der Kriege, die die Staaten untereinander führten. Ich zitiere ihn, ich lese das Zitat zuerst auf Englisch vor und werde es dann spontan auf Deutsch übersetzen. War wove the European network of national states and preparation for war created the internal structures of the states within. Also Krieg webte das Netz der Nationalstaaten in Europa und die Vorbereitung für Krieg schaffte die internen Strukturen der Staaten. Bei einer solchen Geschichtsschreibung des Staates, die ihn sowohl nach innen als auch nach außen durch den Krieg bestimmt sieht, scheint Ramus Kategorisierung des Staats als Militarismus en miniature äußerst naheliegend. Mehr noch, das Kriegsführen, Warmaking und der Staatsaufbau, Statemaking, waren nach Thiele zu Beginn gar nicht unterscheidbar, sondern haben einfach dieselbe Wurzel. Es war einfach ein und derselbe Prozess am Anfang, Krieg zu führen und Staat zu machen. Wiederum auch eine starke Parallele zu Oppenheim und Ramus. Erst als die Staaten über mehr oder weniger feste Grenzen verfügten, also Territorialstaaten wurden, kam es zu der Trennung dieser beiden Prozesse von Warmaking und Statemaking. Dass sich die staatlich uniformierte Polizei nach innen und das Militär nach außen zu richten hatte, war überhaupt erst eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts, also in dieser starken Ausformung, erst eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts, die nur im Anschluss der weitgehenden Entwaffnung der Bevölkerung möglich war. Ramus und Oppenheimer scheinen also auch zu Recht die Wurzel des Staates in der gewaltvollen Unterdrückung der Bevölkerung gewissermaßen gesehen zu haben. Nur, und das werden wir jetzt gleich noch sehen, es ist nicht so einfach äußerlich zu denken, der Staat. Wir werden auch gleich nochmal sehen, wieso. Und Krippendorfs historische Logik staatlich Unvernunft, mit wo der Krieg den Staat bestimmt, oder der Staat den Krieg, findet sich hier bei Thiele auch wieder in aller Deutlichkeit wieder. Dass die heutigen europäischen und anderen Nationalstaaten über die Ausbeutung und Unterdrückung nach innen sowie den Krieg nach außen noch weiterhin aktiv sind, das soll da gar nicht bestritten werden. Also Stichwort Sozialstaat, ne? Könnte man ja sagen, Moment mal, das ist ja ganz anderes als Warmaking. Doch genau diese Aktivitäten jenseits des Krieges und sogar die teilweise Entmilitarisierung des Staates sieht Thiele aus der Dynamik der Kriege selbst herauskommen. Also aus eben jener Logik, die Krippendorf so vernichtend beschrieb. Ich zitiere ihn wieder. The pursuit of war and military capacity after having created national states as a sort of byproduct led to civilianization of government and domestic politics. Das Verfolgen von Krieg und militärischer Kapazität, nachdem es den Nationalstaat gewissermaßen als Beiprodukt erzeugt hatte, führte zur Zivilisierung der Regierung und der Innenpolitik. Also der Krieg selbst steht dahinter. Für den Krieg wurden, so Thiele, die großen bürokratischen Apparate, die dann zunehmend auch von ZivilistInnen geführt wurden, aufgebaut. Für den Krieg war es notwendig, die Bevölkerung in den Staat mit einzubeziehen, um möglichst viele Ressourcen aus sie ausbeuten zu können. Und da haben wir auch wieder den Punkt, warum es nicht möglich ist, den Staat einfach nur als äußerlich zu denken. Und wiederum für den Krieg wurden Maßnahmen ergriffen, die jenseits des direkten Krieges in das soziale Gefüge eingriffen. Also wurden vor dem Krieg zum Beispiel die Steuern erhöht, aber nach dem Krieg nicht abgestellt wurden und dann auf anderes bezogen wurden. Das heißt, die Gewalt ist zwar nur ein Aspekt des Staates, das sollten wir uns nicht täuschen, aber es ist ein Aspekt, der in seiner historischen Bedeutung nicht zu unterschätzen ist, insofern viele andere Aspekte in ihm wurzeln und von ihm bedingt sind. Thiele hält dabei diese Entwicklung des Militarismus aus sich selbst heraus, über sich selbst hinaus, jedoch nicht für eine notwendige Dynamik. Ganz im Gegenteil hält er sie für ein Spezifikum der westlichen Nationalstaaten. In Afrika und in anderen Teilen der Dritten Welt, wie er das nennt, sieht er eine militärische Expansion, die keine Entmilitarisierung bringt, sondern vielmehr eine Herrschaft des Militärs stützt. Also da findet diese Entwicklung, die in Europa vielleicht doch irgendwie positiv einzuschätzen ist, nicht statt. Angesichts solcher düsterer Prognosen möchte Thiele vorrangig den Nationalstaat jenseits des Krieges vorantreiben. Also er bleibt auch da gewissermaßen vielleicht sozialdemokratisch eher orientiert. Dennoch klingt aber auch bei ihm die Hoffnung oder zumindest die Vermutung an, dass wir eines Tages den Nationalstaat mit dieser Wurzel der Gewalt hinter uns lassen können. Ich habe jetzt zahlreiche Parallelen, und sie sind vorhanden, der Staatsbildungstheorie zu anarchistisch-historischen Theorien aufgezeigt, aber es gibt natürlich wichtige Unterschiede, die ich jetzt auch noch kurz erwähnen möchte. So haben wir hier bei Thiele, ähnlich wie bei Oppenheimer, eine starke Gegenüberstellung von Kapital und Zwang. Dies würden ist im Anarchismus eigentlich verpönt, würde ich jetzt mal sagen. Spätestens, also von Anfang an eigentlich, wenn Proudhon schon schreibt, Eigentum ist Diebstahl, rekurriert er schon mehr oder weniger in diese Richtung. Eigentum wird im Anarchismus allgemein, zumindest, also Ramus schreibt dann vom Monopoleigentum, als Zwangsverhältnis verstanden. Für eine typisch anarchistische Unterscheidung dürften wir also nicht Zwang und Kapital so als zwei Pole gewissermaßen hinstellen. Thiele hat dann vielleicht doch einen Mittelpunkt irgendwie, aber es sind halt nicht zwei Pole, sondern zwei Dinge, die sich gegenseitig konstitutiv füreinander sind. Wir hätten dann eher etwa einen Zwang durch direkte Gewalt oder Drohung mit direkter Gewalt und Zwang durch kapitalisierte Gewalt oder so. Aber das möchte ich jetzt auch nicht genau angehen. Und auch das Bild des heutigen europäischen Nationalstaats, wie Thiele es zeichnet, ist meines Erachtens zu friedlich. Also selbst wenn Staat und Gesellschaft, wie ich ja betont habe, sich in einem sehr verwickelten Zusammenhang befinden, heißt das nicht, dass dieser Zusammenhang konfliktfrei wäre. Ganz zu Recht verweist Thiele darauf, dass so etwas wie ein Frieden nach innen erst nach einer Entwaffnung der Bevölkerung stattfinden konnte. Das kann kein Frieden aus anarchistischer Sicht sein, sondern viel eher Befriedung mit Waffengewalt. Was genau diesen Unterschied ausmacht zwischen Frieden und Befriedung, soll jetzt im Schlussteil deutlich werden. Und da werde ich mir jetzt auch noch mal ein bisschen so hinwenden, was das als heutige Realität bedeutet. Angesichts der Gewalt als historisches Fundament des Staates, was relativ gut belegt ist, würde ich sagen, stellt sich folgende Frage. Kann der Staat das keinsmal der Gewalt ablegen und dennoch Staat bleiben? Thiele folgt in seiner Betrachtung des Nationalstaats der Definition Max Webers, mit der auch ich begonnen habe, und macht somit das Gewaltmonopol zum Kennzeichen des Staates als heutige Realität. Das staatliche Gewaltmonopol ist aber keine einmal herzustellende und dann für immer geltende Tatsache. In den Worten des Theoretikers, oder des, eigentlich ist er Literaturwissenschaftler, aber macht politische Theorie auch, Jan-Philipp Bremsma, zitiere: Wenn man vom staatlichen Gewaltmonopol spricht, sollte man berücksichtigen, dass dieses Gewaltmonopol nicht entweder existiert oder nicht existiert. Das staatliche Gewaltmonopol ist, wo immer wir es antreffen, kein fixer Zustand, sondern eine Momentaufnahme im Prozess der Monopolisierung der Gewalt durch den Staat. Zitat Ende. Die Monopolisierung der Gewalt durch den Staat ist also ein fortlaufender Prozess, den der Staat durch Gewalt gewährleisten muss. Dies ergibt sich aus der einfachen Tatsache, dass Gewalt als Handlungsressource ja eigentlich nahezu allgegenwärtig ist. Also wir alle verfügen über die Möglichkeit, Gewalt auszuüben, würde ich mal behaupten. Wird das keinsmal der Gewalt, welches dem Staat anhaftet, nicht ständig erneuert, verfällt der Staat und seine Institutionen. Da findet sich auch bei Walter Benjamin dieses Verständnis. zumindest als den Nationalstaat, den Thiele und Weber ausmachen, dem sich der Anarchismus ja auch am ehesten beschäftigt, bleibt die Gewalt eine Möglichkeitsbedingung, weil die Gewalt notwendig ist, um das Gewaltmonopol immer wieder zu erneuern, weil es ja die Monopolisierung der Gewalt zu gewährleisten. Aus diesem Grund haftet dem Staat eine ständige Konflikthaftigkeit an. Es muss eine potenzielle Gewalt vorhanden sein, welche die Handlungsmöglichkeiten reduziert und damit eine gewisse, sagen wir mal, Sicherheit herstellt. Oder Komplexitätsreduktion vielleicht besser. Der Staat muss, um das Gewaltmonopol erhalten zu können, seinen Willen gegen den Willen der Einzelnen durchsetzen. Er muss sicherstellen, dass sich deren Willen nicht in Gewalt ausdrückt oder, wenn er dies tut, klar wird, dass das nicht den Normen entspricht. Deswegen sehen die Anarchistinnen auch keine Möglichkeit eines Friedens innerhalb der Staaten, wie man das im bürgerlichen Pazifismus ja ganz deutlich hatte. Wie das Max Stirner in Anlehnung an und im Vorwurf gegen Kant schrieb, ich zitiere, der eigene Wille meiner ist der Verderber des Staats. Er wird deshalb von letzterem als Eigenwille gebrandmarkt. Der eigene Wille und der Staat sind todfeindliche Mächte, zwischen welchen kein ewiger Friede möglich ist. Zitatende. Ewiger Friede war eben der Titel von Kant. Staat und ein Frieden nach innen bleiben in diesem Staatsverständnis stets Gegensätze. Doch wie sieht es jetzt mit dem Frieden nach außen aus? Lässt sich angesichts des friedlichen Endes des Kalten Kriegs und des Friedensprojekts Europa sagen, dass Krippendorfs Darstellung der staatlichen Unvernunft als Logik des Kriegs fehlgegangen ist? Können die Staaten vielleicht doch friedlich zumindest untereinander sein? Bis 1992 bietet Thiele in seinem Buch eine recht gute Darstellung, also listet das einfach tabellarisch auf, die diesem Bild von einem Frieden widerspricht. Zur Situation seit 1945 bis 1992 schreibt er, ich zitiere, despite the near disappearance of wars among Western powers, lethal combat actually became more frequent in the world as a whole. Also obwohl Kriege zwischen den westlichen Mächten nahezu verschwunden sind, ist tödlicher Kampf zwischen in der Welt als Ganzes häufiger geworden. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass der Staat sich über die Welt weiter ausgebreitet hat. Und auch wenn jetzt daran wiederum der Anteil der Bürgerkriege relativ hoch war, also man könnte dann wieder sagen, okay, das ist ja wieder nur intern, also von 1959 bis 1980 sind über 50% der Kriege Bürgerkriege gewesen, heißt das noch lange nicht, dass es nur interne Konflikte sind. Denn zahlreiche Bürgerkriege sind eigentlich auch mehr Staaten beteiligt. Insofern ist das, muss man das im Hintergrund bedenken. Es ist ein bisschen schwieriger, da die Datenlage zu betrachten. Angesichts der Kriege in Irak, Afghanistan, die Bürgerkriege in Libyen und Syrien scheint es auch unwahrscheinlich, dass sich die Lage seit dem Niederschreiben von Thieles Buch 1992 viel geändert hätte. Es ist also nicht ganz so, kann es jetzt also hier nicht ganz so stabil theoretisch untermauern, warum der Krieg zwischen den Staaten weiterhin bestehen muss, wie ich das beim Gewaltmonopol versucht habe. Das müsste man sich dann nochmal ein bisschen mehr die interstaatliche Dynamik anschauen. Aber zumindest empirisch, wenn man sich so die Datenlage anschaut, scheint doch einiges für den anarchistischen Argwohn und Krippendorfs Vermutung einer historisch-staatlichen Logik des Krieges zu sprechen. Ich komme zum Fazit. Obwohl schon über 100 Jahre alt, zeigt sich das anarchistische Staatsverständnis, das den Staat als im Kern auf Gewalt berumper greift und mit einer stetigen Konfliktgeladenheit nach innen wie nach außen in Verbindung bringt, als ungewöhnlich aktuell. Es findet sich in zahlreichen Variationen, in unterschiedlichsten Staatsverständnissen der unterschiedlichsten anarchistischen Theorien und Strömungen wieder, von denen der Nachopazifismus, wie erwähnt, nur eine ist. Aber wie ich finde, die expliziteste. Aber auch dem Staat nicht feindlich gegenüberstehende Theorien, oft entworfen von AkademikerInnen, die selbst im Soll des Staates stehen, scheint immer wieder zu ähnlichen Einsichten zu gelangen. Dieses Staatsverständnis scheint also zumindest einen Kern des Nationalstaates, wenn nicht sogar darüber hinaus, zu treffen. Und daraus wird ein ständiger Konflikt, wie gesagt, ein ständiger Konflikt bewahren. Und dieser Konflikt könnte es meines Erachtens nur auf zwei Weisen enden. Entweder indem der Staat absolut totalitär wird, das heißt unsere Subjektivierung, uns als Personen vollkommen in die Hand nimmt und damit unseren eigenen Willen gewissermaßen unmöglich wird, dann hätte er den Konflikt gewonnen. Oder andererseits, der Staat wird niedergerungen und aus allen Beziehungen verschwinden. Nur so könnte die anarchistische Seite diesen fortwährenden Krieg für sich entscheiden. Solange der Staat und der eigene anarchistische Wille bestehen bleiben, bleiben sie todfeindliche Mächte. Gut. Ich freue mich auf Fragen und Diskussionen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Verständnisfragen oder so? Oder